Kiss FM.
Lass die anderen einfach labern und sei so, wie du bist.
Sei so, wie du bist. Ein Original Kiss FM Podcast. Mit Nina aus der Morning Show.
Und ich freue mich diese Woche sehr über meinen Gast. Die meisten kennen dich wahrscheinlich als Mascha.
Genau, ja, dafür habe ich gesorgt die letzten Jahre.
Denn du bist gestartet als Modebloggerin. Darf ich Maria sagen oder möchtest du Mascha? Wie möchtest du es gerne?
Ich bevorzuge Mascha tatsächlich.
Okay, gut.
Ja, wirklich.
Dann sage ich doch Mascha. Genau, als Modebloggerin hast du angefangen. Damals, ich habe das so schön gelesen, du hast es so schön auch auf deiner Homepage geschrieben. Du hast quasi wie so dein Tagebuch geführt und damit ging es alles los. Und mittlerweile bist du echt ordentlich im Game dabei, ob jetzt bei Instagram. Hast du deinen Blog noch oder hast du den mittlerweile nicht mehr?
Nee, ich gehöre tatsächlich zu den wenigen, die ihren Blog noch weiterhin führen und pflegen. Mit ganz viel Liebe.
Sehr gut. Und du hast auch Podcasts.
Zwei sogar.
Ne? Genau. Ich wollte gerade sagen, den einen machst du auch noch weiter, weil du hast jetzt ein neues Baby.
Genau.
Und der andere läuft aber auch noch weiter.
Genau.
Okay. Und über das alles wollen wir mit dir reden. Und natürlich auch über deine Erfahrungen mit Social Media zum Beispiel. Vielleicht auch mit nicht so schönen Erfahrungen. Bin ich gespannt, was du uns zu erzählen hast.
Sehr gerne, ich freue mich drauf.
Lass uns doch erstmal nochmal so ein bisschen zurückgehen, wie bei dir eigentlich alles angefangen hat mit dem Bloggen und so weiter.
Naja, damals gab es ja den Begriff Influencer noch nicht. Also ich habe 2010 angefangen zu bloggen, damals noch über meinen privaten Herzschmerz. Und das fing einfach so an, ich weiß nicht, ich hatte Liebeskummer. Meine Freunde waren leid, mich zu trösten, weil irgendwann so nach ein paar Monaten sagen die ja auch alle so, ja, okay, jetzt komm mal drüber hinweg, ja. Mhm. Und du bist so, ja, was geht immer noch nicht? Und so habe ich angefangen, meine Gefühle so ein bisschen mit der Öffentlichkeit zu teilen. Und ich glaube schon, ich war damals Anfang 20, ich war mir sicherlich auch dessen bewusst, was das auch nach sich ziehen würde, nämlich eben, dass so Blog-Einträge auch Jahre später noch auffindbar sein würden und dass das sicherlich auch eine Geschichte sein würde, die sehr eng mit mir verknüpft werden würde. Aber deswegen habe ich den Blog damals unter Mascha Sedgwick geführt, der ja, wie du schon angedeutet hast, nicht mein richtiger Name ist. Mhm. Und ja, irgendwann war das Thema Liebeskummer dann auch gegessen. Dann habe ich mich der Mode gewidmet und war einige Jahre erfolgreich als Modebloggerin unterwegs, habe Fashion-Shows besucht, war viel am Reisen. Was habe ich dann noch gemacht? Ja, Beauty, Lifestyle, Travel, also ja, alles Mögliche. Vor ein paar Jahren kam dann Instagram dazu. Damals war es noch nicht so absehbar, dass Instagram so groß werden würde. Vielleicht kann ich auch an dieser Stelle kurz erzählen, davor, bevor ich mit dem Bloggen angefangen habe, hatte ich auch schon Reichweite auf MySpace.
Ah, oh Gott, MySpace, gibt es das überhaupt noch?
Und das war sozusagen mein allererster Blog, wo ich schon so private Sachen einfach geteilt habe, Fotos, alles Mögliche und dann auch so echte, so richtige Follower schon hatte. Krass. Obwohl damals hießen die nämlich noch Freunde. Ich finde übrigens den Begriff Freunde nach wie vor total schön für Follower. Naja, und so ging das dann weiter und ja, jetzt ist 2020 und
Wahnsinn,
mein Blog
jetzt bist du
jetzt 10 Jahre alt.
Wollte ich gerade sagen, jetzt bist du schon dann bald 10 Jahre im Game. Das ist schon krass.
Genau, seit 7 Jahren mache ich das jetzt hauptberuflich, weil mich auch häufig Leute fragen, ja, kann man davon leben? Mittlerweile stellen immer weniger Leute diese Frage, aber damals war das noch wirklich ein Riesenthema, ob man vom Bloggen und vom Influencen leben kann. Und ja, ich mache das jetzt seit 7 Jahren.
Naja, man muss ja sagen, ihr habt einfach im Endeffekt auch Journalismus eine neue Plattform gegeben, weil wenn du bei Fashion Shows warst und hast danach darüber geschrieben, hast du nichts anderes getan als eine Zeitung oder ähnliches.
Das stimmt. Aber es war ein weiter Weg, bis das auch akzeptiert wurde. Und lustigerweise ist es ja auch so, das sieht man wirklich von Generation zu Generation. Du hast dann anfangs die Blogger. Damals war es ja auch so, du kamst nicht mal in einen Verteiler rein. Mhm. Also die PR-Agenturen, mit denen man ja eng zusammenarbeitet, die fanden Blogger selber so scheiße und wollten eigentlich auch nichts mit online zu tun haben, dass sie dich nicht mal in die Verteiler aufgenommen haben. Das war Also ein Kampf, da überhaupt erstmal reinzukommen, wo man sich heute so denkt, oh mein Gott, können Sie mich mal wieder aus dem Verteiler streichen? Ich habe keinen Bock auf eure Nachrichten. Und genau, und dann kam der nächste Schritt mit den Fashion-Shows, wo man anfangs auch irgendwo ganz hinten so einen Standing-Platz hatte. Und dann war man schon richtig, richtig froh und dankbar. Und als dann irgendwann sich Journalisten und Blogger irgendwann verbündet haben, dann kamen die Instagrammer und dann hat man sich gemeinsam gegen die Instagrammer verschworen, die ja sowieso keinen richtigen Content machen. Und ja, jetzt sind es, glaube ich, die TikToker. Jetzt
die es jetzt abkriegen erstmal.
Jetzt müssen die TikToker um ihre Aufmerksamkeit oder ihre Daseinsberechtigung in der Mode kämpfen. Aber genau, die Mode ist jetzt etwas, ich würde sagen, ich stecke da mal noch drin und das macht mir total viel Spaß und ich finde es auch schön. Und ich ziehe mich auch gerne irgendwie modisch an, aber es ist nicht mehr so ein großer Teil meines Contents.
Du hast einen sehr großen Wandel auch, gerade was deinen Content angeht, mitgemacht. Da würde ich gleich gerne nochmal drauf zurückkommen. Ich habe gerade nochmal so gedacht, als wir über deinen Start geredet haben, dass du direkt quasi mit super emotionalen Dingen nach außen gegangen bist. Mein erster Gedanke war gerade so, oh, mutig, ne? So ein, gerade wenn es auch um Liebeskummer geht, so ein bisschen so ein Seelenstrip, dies mit der Welt zu teilen. Wie war das damals? Wie war auch so das Feedback, als du gemerkt hast, okay, das ist auch wirklich, Leute lesen das? Ist das mehr so nach Motto, wow, mir geht das auch so? Schön, dass du das mit uns teilst und man weiß, man ist nicht alleine, oder ist es, dass auch Kritik kommt?
Beides, sicherlich. Also es kamen sehr, sehr böse Kommentare, mit denen lernte ich aber auch relativ früh umzugehen. Aber auch sehr, sehr viele positive Kommentare und für die positiven macht man es ja dann. Yeah. Also junge Frauen, die gesagt haben, oh mein Gott, mir geht's genauso oder hey, du holst mich total ab oder was auch immer. Und es ist ja wirklich nicht so, dass ich mit dem Bloggen angefangen habe und dann habe ich erst das allererste Mal im Internet Privates geteilt, sondern ich weiß nicht, ich bin so ein Kind der Digitalisierung. Ich hatte schon super früh mein erstes Handy, meinen ersten Laptop, alles Mögliche. Und deswegen hat sich das sehr natürlich angefühlt. Also obwohl ich ja Jahrgang 89 bin, war ich schon ziemlich früh dabei bei der ganzen Social-Media-Sache. Und ja, ich glaube, ich kenne es auch gar nicht so richtig anders. Mhm. Also seit mehr als der Hälfte meines Lebens teile ich Dinge online. Und auch ziemlich viel und ich habe mich selten unwohl dabei gefühlt.
Okay, aber das ist gut. Also ich finde vor allem auch gut, so die Message zu sagen, so hey, also klar, einem muss klar sein, wenn man was veröffentlicht, da kommt dann auch mal ein blöder Kommentar. Aber die Einstellung zu den Positiven und dass du sagst, das ist das, was wichtig ist.
Total, und auch wenn du ein junger Mensch bist, musst du dir immer deiner Verantwortung bewusst sein. Und ich glaube, das war ich halt schon relativ früh. Also ich hatte mal eine gute Freundin und die sagte mir, sag mal, ist dir eigentlich bewusst, dass du ein Vorbild bist für viele? Und ich weiß nicht warum, aber zu dem Zeitpunkt war ich noch ziemlich jung. Mhm. Und das hat mir richtig die Augen geöffnet. Und von da an habe ich auch immer versucht, eine Art Vorbild zu sein oder beziehungsweise zumindest dieser Vorbildrolle selbst gerecht zu werden, dass ich mir dann im Nachhinein nichts vorwerfen muss, dass ich irgendwie irgendwas ja, gedrängt habe, verführt habe, inspiriert habe, was vielleicht ja nicht gut ist.
Jetzt ist es ja tatsächlich so, du hast tatsächlich, und da merkt man, die Vorbildrolle nimmst du wirklich ernst, dich auch im Content sehr stark geändert. Da gab es einen großen Wandel, also du machst immer noch auch deine Modethemen, du sagst, du liebst es, aber du engagierst dich zum Beispiel auch im politischen und gesellschaftskritischen Bereich ein bisschen mehr.
Das stimmt, da musste ich aber erstmal von alleine hinkommen. Mhm. Das war tatsächlich ein langer Weg, weil wenn du noch jung bist und damals, also wir sind ja, du ja auch, die Generation Millennials, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich war als Jugendliche überhaupt nicht politisiert. Ich habe mich 0,0 dafür interessiert. Und ich kann dir auch nicht sagen, was da der Auslöser war. Ich habe nur irgendwann festgestellt, dass mich politische Themen, wirtschaftliche Themen, ja, so einfach News im Allgemeinen total interessieren. Mhm. Und als ich dann angefangen habe, auch darüber zu sprechen, da braucht es wirklich ein paar Jahre davor Vorlauf, mich überhaupt zu informieren. Weil damals war es ja auch so, solche Themen waren auch sehr, sehr trocken irgendwie. Mhm. Und diese trockene Aufbereitung hat es mir auch sehr, sehr schwer gemacht, mich auch wirklich dafür zu begeistern. Mhm. Ja, ist doch wirklich so. Und du hattest auch nicht so richtige Vorbilder. Also heute gibt es ja ein paar Influencer, die ja auch über Politik und Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Themen auch reden. Aber damals gab es das ja alles ja noch nicht so richtig. Und es gab vielleicht, ich weiß nicht, also es gab eigentlich, nee, eigentlich nicht. Und vor allem kaum Frauen, die darüber gesprochen haben.
Das ist eine wahnsinnige Entwicklung so in den letzten auch anderthalb Jahren erst, finde ich.
Absolut. Und es ist halt auch wirklich ein sehr spezielles Themenfeld. Ja, ich würde es ja eher auch fast als Haifischbecken betrachten. Und vor allem für Frauen, das ist auch kein einfaches Themenfeld, weil du wirst natürlich, was heißt natürlich, du wirst halt wenig ernst genommen. Und deswegen hat sich bei mir dann auch diese Motivation entwickelt, es reicht auch wirklich gut da drin zu sein und erfahren zu sein, um ja sattelfest argumentieren zu können. Und das hat wirklich ein paar Jahre gedauert und da brauchte ich auch einfach die richtigen Menschen auch um mich herum. Und heute ist es halt so, bevor ich dann einen politischen Text schreibe, lasse ich ein paar Freunde, die in dem Gebiet auch wirklich arbeiten oder ja intensiver noch darin verstrickt sind, drüber lesen und diskutiere dann auch mal, um zu erkennen, welche Argumente dafür und dagegen sprechen und auch meine eigene Position ein bisschen zu schärfen.
Was ich toll finde, ist, du gehst mit super vielen Dingen auch sehr offen um. Ich habe unter anderem einen Artikel gelesen, wo es um den Paragraphen 219a geht. Genau. Also den, worum es darum geht, dass Frauenärzte
genau
Werbung auch für Schwangerschaftsabbrüche machen können und offen kommunizieren dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche machen. Und da hast du ja auch mit einer sehr persönlichen Story dich unter anderem positioniert.
Ja, ich finde es auch total wichtig, offen auch über solche Dinge zu sprechen und dann eben Themen wie Schwangerschaftsabbruch, den ich ja selber habe vornehmen lassen, ja, dadurch auch zu enttabuisieren. Und natürlich ist es ein Prozess. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie morgens aufgewacht bin und gesagt habe, jetzt will ich politischen Content machen. Ich kann mich sogar noch ganz genau daran erinnern. Ich glaube, vor zweieinhalb Jahren habe ich damals die, ich weiß nicht, ob du sie kennst, die Eva Schulz von Deutschland 3000, angesprochen auf einer Konferenz und war so, du sag mal, ich weiß, das passt jetzt irgendwie nicht so richtig, aber ich bin eigentlich Modebloggerin, aber ich würde mich gern mehr politisch positionieren. Ich habe aber total Angst.
Ja.
So wie ich diese zwei Themen, nämlich Mode, aber eben auch Politik miteinander verbinden könnte. Und sie hat mich angeguckt und war so, ja, mach doch einfach. Und ich war so, ja, aber deswegen rede ich ja mit dir. Ich kann das nicht einfach machen. Ich habe Angst. Und ich hatte halt wirklich Angst.
Ja.
Weil
hat sie dich denn dabei unterstützt oder?
Nö.
Also sie hat einfach nur gesagt, mach doch
einfach. Ist doch super. ich glaube, was sie auch gesagt hat, ist, dass das ganz normal ist, anfangs sicherlich auch Fehler zu machen. Aber wenn man mich ein bisschen besser kennenlernt, merkt man schnell, dass ich sehr perfektionistisch bin.
Okay.
Und ich mag es sehr ungern, Fehler zu machen, weil ich finde es auch immer sehr, sehr schwierig, weil wenn du einmal einen Fehler gemacht hast oder einmal irgendwie was gesagt hast, wo du vielleicht Jahre später deine Meinung zu revidierst, das ist trotzdem etwas, was dir später, Jahre später, nochmal auf die Füße fallen kann.
Absolut.
Und das sehen wir ja auch bei ganz, ganz vielen Person des öffentlichen Lebens, wenn sie sich irgendwie vielleicht vor ein paar Jahren ja ungünstig positioniert haben oder ja selbst jetzt bei, hatte ich gestern gesehen, bei Martin Sonneborn, der mal irgendwie vor ein paar Jahren eine Kampagne gemacht hat zu Ich bin ein Obama und dann halt eben Blackfacing gemacht hat. Das war 2011. Natürlich, damals wussten wir alle nicht, aber damals war das Thema Blackfacing noch nicht so aktuell. So, und jetzt ist 2020 und ihm fällt das halt auf die Füße. Und da kannst du so viel Satire schreien, wie du willst. Es ist trotzdem nicht okay. Und solche Fehler gilt es halt eigentlich zu vermeiden. Und deswegen bin ich da sehr, sehr vorsichtig auch gleichzeitig in dem Bereich. Ja. Also klar, mir ist es wichtig, mich konkret zu positionieren, um meine Werte zu vertreten. Gleichzeitig versuche ich das möglichst feinfühlig zu tun und nichts zu machen, was mir später auf die Füße fallen kann.
Ist aber manchmal auch einfach schwer, ne? Also weil ich finde, es ist ja gerade ein super guter Prozess, der in der Gesellschaft stattfindet. Trotzdem muss man sagen, also jetzt kriegen die wichtigen Themen Aufmerksamkeit und das ist super und wir lernen sehr, sehr viel und ich habe auch das Gefühl, auch in unserer Generation, die Leute hören das nicht nur und lesen oder setzen einfach den Hashtag Black Lives Matter als Beispiel jetzt, weil wir gerade bei dem Thema waren, sondern sie fangen wirklich auch an zu hinterfragen, lesen sich ein, lernen einfach viel, viel mehr. Also mir ging es zum Beispiel auch so, ne, dass ich erstmal, als das richtig hochgekocht ist, erstmal gemerkt habe, Gott, irgendwie ich als super privilegiertes weißes Mädchen, ich habe da so keine Berührungspunkte und ich bin auch so naiv und sage, ja, für mich gibt's keine Farbe, wir sind alle gleich, so. Natürlich sage ich das aus meiner Position, weil ich bin so aufgewachsen, ich hatte die Probleme nicht und habe gemerkt, scheiße, ich muss da echt dringend meinen Horizont erweitern. Und ich finde es schön, dass das gerade passiert. Ich habe jetzt mich noch nie dunkel geschminkt oder so, auch nicht für einen Fasching-Kostüm oder so, habe ich nicht, aber ich könnte nicht ausschließen, dass es passiert wäre, weil ich halt so naiv gewesen wäre. Weißt du, was ich meine?
Natürlich, das kann man halt eben auch nicht ausschließen, aber man kann ja sein Bestes geben, es zu versuchen.
Absolut. Und es auch jetzt besser zu machen, das auch
richtig.
Noch. Ja.
Und das meine ich halt mit diesem Fingerspitzengefühl. Ja. Und ich glaube, es gelingt mir auch, glaube ich, ganz gut, weil ich es dann nochmal schaffe, mich meistens mit Betroffenen zu unterhalten, weil ich habe dieselben Privilegien wie du. Ich bin auch ein skinny white girl. Ich bin halt eigentlich, also ich bin in nichts betroffen. Ich bin keine Betroffene. Da gibt es einfach nichts, außer dass ich vielleicht irgendwie eine Frau bin und da vielleicht den einen oder anderen Struggle habe, aber sonst kann ich mich nicht für etwas einsetzen, was mich selbst betrifft. Ich kann mich aber für Dinge einsetzen, die andere betreffen.
Und die ungerecht sind.
Und das, da ist natürlich immer die Herausforderung, wenn man das dann macht, dass man es so kommuniziert, dass die Betroffenen da dementsprechend auch hinterstehen.
Ja.
Und das kannst du nicht auf eigene Faust machen, finde ich.
Absolut. Du hast nämlich gerade was Wichtiges gesagt. Du hast nämlich gesagt, du setzt dich mit den Leuten hin und unterhältst dich mit ihnen und so weiter. Und das ist, glaube ich, das, was noch viel mehr passieren muss. Ne? Also, dass man sich wirklich austauscht. Weil ich glaube, es gibt einfach Dinge, selbst wenn du ein Buch liest, kannst du es nicht so verstehen, als wenn dir jemand seine Sicht und seine Erfahrungen schildert. Deswegen, ich glaube, dieser Austausch muss noch
Der Austausch ist super wichtig.
Ja.
Und erst dann lernst du auch vielleicht so diese Feinheiten einzelner Problematiken auch überhaupt kennen oder überhaupt verstehen. Weil wie du schon sagtest, ich kann mich da nicht immer reinfühlen. Ja. Ich verstehe das auch nicht immer, weil ich nicht diese einzelnen Schattierungen sehe oder mich, ja, weil mir da einfach vielleicht so diese Erfahrung fehlt, die andere einfach im Alltag machen. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, dass ich das Lesen allein für mich zumindest nicht ausreicht, sondern einfach Austausch, Freunde fragen und auch offen kommunizieren, dass man von dem Thema auch einfach keine Ahnung hat.
Ja.
Und dann sind Menschen auch bereit, dir zu helfen.
Jetzt wagst du dich ja auch an Themen ran, die bestimmt auch viel Kritik kriegen. Wie läuft das so? Also ist es so, dass du tatsächlich dann Kritik kriegst oder hast du mehr Empowerment, was du wahrnimmst?
Also deutlich mehr Empowerment. Ich glaube, ich gehöre zu den Glücklichen, die sehr wenig Kritik für ihre politischen Positionen bekommen. Weil wenn ich mich positioniere, dann sehe ich auch zu, dass ich erstens wirklich sattelfest bin, dass meine Argumente stichhaltig sind, dass sie auch bestehen können gegen andere Argumente. Also dass es einfach die deutlich besseren Argumente sind. Ich informiere mich immer sehr, sehr viel. Ich höre zum Beispiel jeden Morgen stundenlang beispielsweise den Deutschlandfunk. Darf ich das erwähnen?
Ja, das darfst du.
Okay. Nein, aber
ich habe das jetzt überhört, aber nein. Quatsch.
Nein, aber einfach, dass ich mir zum Beispiel so News-Podcasts auch morgens anhöre, dass ich jeden Morgen irgendwie Newsletter lese zu bestimmten Themen und auch allgemein auch viel auf Twitter unterwegs bin. Da kriegt man ja dann auch einiges mit. Aber ganz grundsätzlich ist es, glaube ich, wichtig und das sollte die Grundlage sein, bevor man sich an politische Themen ranwagt, ist halt einfach informiert zu sein und sensibel zu sein. Und wenn man das irgendwie nicht so richtig vereinen kann, weil man, ich weiß nicht, es einfach nicht schafft, aus seiner eigenen Position herauszutreten und sich selbst herauszunehmen, dann ist man wahrscheinlich auch nicht der Richtige für solche Themen. Dann sollte man vielleicht doch irgendwie beim Sport bleiben oder sonst was. Also so empfinde ich das.
Also was ich vor allem jetzt schon so wahrnehme, ist, es geht ja bei Sei so wie du bist, also bei unserem Podcast auch viel darum, dass wir ja auch so ne, Role Models vorstellen wollen. Und was ich bei dir wahrnehme, und ich glaube, das ist ein super guter Tipp, den ich jetzt mal so aus meiner Wahrnehmung mitnehme, ist halt, ne, seid informiert, wisst einfach, über was ihr redet und steht da auch hinter komplett. Ne? Das ist so.
Das ist ja dann viel einfacher, dahinter zu stehen, wenn du auch wirklich informiert bist. Und natürlich kann es immer mal wieder vorkommen, dass Menschen ankommen mit, ja, aber da gibt es die und die Statistik und was weiß ich. Und dann ist es auch okay zu sagen, die habe ich nicht gelesen, das weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ist halt, XYZ und das Argument wiegt dann vielleicht schwerer. Ja, also das, seine eigenen Positionen und Werte besser zu vertreten, da hilft Information auch, um eben auch seine eigenen Werte auch besser zu verstehen.
Gehst du denn dann auch gerne, oder was heißt gerne, aber gehst du dann auch in die Diskussion oder liest du dann sowas auch weg?
Es kommt drauf an. Manchmal kommen halt so Kommentare, wo ich direkt aussortieren kann. Also häufig sind so Beleidigungen verpackt in so konstruktive Kritik. Und dann denke ich mir so, ja, okay, komm, einfach löschen, ja, oder blocken oder was auch immer. Aber häufig merke ich auch, okay, da ist vielleicht noch irgendwo so ein kleiner Funke, dass ich diese einzelne Person doch irgendwie überzeugen kann, dass das, was sie mir gerade geschrieben hat, irgendwie falsch ist.
Ja.
Und dann gehe ich schon in die Diskussion. Ich glaube, was viele nicht verstehen, ist, klar, wir leben in einem freien Land, aber die Freiheit hört halt eben da auf, die persönliche eigene Freiheit hört halt da auf, wo sie die Freiheit anderer einschränkt. Und das, finde ich, muss man immer bedenken, wenn man von seiner eigenen Freiheit spricht, wenn man davon spricht, dass man ja frei entscheiden kann, ob man Maske trägt oder ob man ein großes Auto fährt oder sonst was. Also man sollte sich eigentlich immer dahingehend immer so verhalten, in meinen Augen zumindest, dass man die Freiheit anderer nicht einschränkt, wenn man seine Freiheit nutzt. Und es gibt kein Grundrecht auf SUVs oder Grundrecht, also das ist ja etwas irgendwie, oder Grundrecht auf keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen oder sowas. Das existiert halt einfach nicht, ja. Und ich bin natürlich total dafür, dass wir solche Dinge dann irgendwie nochmal ansprechen, nochmal neu aufrollen. Und es gibt auch kein Grundrecht zu irgendwie jedes Jahr in Urlaub zu fliegen oder sowas. Und jetzt vor allem während Corona. Und ja, das sind halt so Themen, die ich dann halt einfach gerne anspreche und wo ich auch weiß, egal was der andere sagt, so das Argument wirkt halt im Grunde so schwer, das kommt halt gegen fast alle Argumente an. Also was willst du denn dagegen noch sagen?
Ja, ist es denn, und ich glaube, das ist tatsächlich auch, ich glaube, ich weiß auch schon deine Antwort, aber ich glaube, das geht zum Beispiel vielen deiner Kollegen auch so. Hättest du zum Beispiel auch Angst oder ja, doch Angst, Kunden zu verlieren zum Beispiel auch, weil ich meine, ihr verdient schon auch Geld über die Plattform.
Kunden, die dann sich irgendwie davon
abwenden durch ein Statement oder sagen,
ach so, das nee, ist mir egal.
Ja.
Also klar, es ist dann schade, aber ich würde auch sagen, ich arbeite auch nur mit Labels zusammen, die ähnliche Werte vertreten.
Mhm. Also du wählst auch schon die Marken, mit denen du zusammenarbeitest.
Ja, natürlich, wenn ich eben zum Beispiel weiß, dass, weiß ich nicht, die Familie von Mövenpick da irgendwie paar hunderttausend an die AfD regelmäßig überweist, an Spendengeldern, dann weiß ich, dass das sicherlich eine Marke ist, mit der ich nicht zusammenarbeiten will.
Und du bist ja selber natürlich auch beruflich und so viel bei den sozialen Netzwerken unterwegs. Und privat konsumierst du auch noch viel?
Ja, schon. Also, ja doch. Aber weniger Instagram tatsächlich.
Okay, sondern?
Also ich glaube, was bei mir zutrifft, ich höre sehr, sehr viele Podcasts. Ich bin hochgradig aktiv auf Twitter.
Okay.
Aber da auch als Konsument. Mhm. Also ich kriege, glaube ich, da auch alle Trends auch immer mit. Und was noch? Weil da habe ich zum Beispiel auch keine Reichweite. Die strebe ich jetzt auch nicht an.
Ja.
Aber als wenn ich mich für ein einziges Netzwerk entscheiden könnte, wäre es wahrscheinlich wirklich Twitter zum Lesen. Und ansonsten bin ich auch gerne auf Pinterest zum Beispiel. Mhm. Das ist so meine andere Obsession. Das ist so dann quasi der emotionaler Ausgleich. Aha. Also das, ich glaube, für mich ist zum Beispiel Pinterest das, was für andere Instagram ist. Also so diese Flucht in eine andere Welt.
Ja.
Weil Pinterest ist halt ja 0,0 politisch, sondern da, weiß ich nicht, träume ich mich in irgendwelche Interior-Sachen rein oder sowas. Und ansonsten, ich bin tatsächlich sehr, sehr wenig auf Instagram, weil Instagram mich auch auf viele unterschiedliche Weisen auch irgendwie häufig auch negativ triggert.
Mhm. Darauf wollte ich nämlich ein bisschen hinaus. Ich wollte nämlich mal genau einfach so dein Feeling für Instagram, Social Media wissen, beziehungsweise auch, wenn du selber schon sagst, du ziehst dich da ein bisschen auf, weil sich dich oft negativ auch irgendwie beeinflusst, wie du es wahrnimmst oder welche Gefahren du vielleicht auch siehst.
Puh, wie viel Zeit haben wir?
Ich habe Zeit.
Sehr gut. Da hast du direkt auch mehrere Problematiken angesprochen. Also Instagram hat mich schon vor Jahren damals getriggert, weil es eben so eine Friede-Freude-Eierkuchen-Plattform war, was es ja auch lange Zeit war. Da hat man dann immer irgendwelche überperfekten Fotos gesehen von überperfekten Mädels an überperfekten Orten mit ihrem perfekten Frühstück. Und du dachtest dir so, okay, mein Leben ist halt way nicht so perfekt wie deren. Und das hatte natürlich ein großes Frustpotenzial. Und ich finde, das ist so ein Zeitgeist-Thema. Damals war es halt eben angesagt, dass man halt dieses perfekte Leben gezeigt hat, was man ja auch nicht geführt hat. Mhm. Und in dieser Unauthentizität hat man sich dann irgendwann selbst, glaube ich, wiedergefunden und diesen inneren Struggle gehabt, dass sich dann ja so ein bisschen das Blatt in den letzten Jahren gewendet hat, dass es ja jetzt immer mehr auch erfolgreiche Influencer gibt, die sich dann von unvorteilhaften Seiten zeigen, die dann halt, weiß ich nicht, sich dann irgendwie unvorteilhaft hinsetzen, um zu zeigen, hey, guck mal, ich habe auch Speckrollen oder hey, guck mal, das ist mein Guilty Pleasure oder was auch immer. Mhm. Aber trotzdem ist das inszeniert. Mhm. Und trotzdem, finde ich, fehlt häufig diese Echtheit. Mhm. Und dann triggert es mich halt auch. Und selbst wenn sich auch viel, und ich finde es total positiv, dass viele sich jetzt politisch deutlich stärker positionieren. Was mich aber zum Beispiel daran häufig triggert, ist, wie wenig Ahnung sie dann haben. Mhm. Weil, und das merke ich halt immer wieder in ganz vielen Debatten, sei es bei der Feminismusdebatte, Black Lives Matter, was auch immer. Ich finde, es gibt reale Probleme, die muss man angehen. Und dann gibt es weniger, ich sag mal, schlimme Probleme. Also ich kann das natürlich nicht immer so sagen, was ist jetzt wirklich für den Einzelnen betroffen schlimm und was nicht.
Das ist subjektiv.
Aber klar, für mich in meinen Augen ist halt, wenn du irgendwie beispielsweise bei der Feminismusdebatte, da kann ich wahrscheinlich auch besser darüber reden, weil ich eben auch eine Frau bin. Ich finde es durchaus schlimmer oder ich finde es weitaus tragischer, dass so wenig Frauen in Vorständen sind und man als Frau so viel größeren Herausforderungen gegenübersteht, in höhere Positionen zu kommen im Vergleich zu Männern, ist für mich ein größeres Problem als zum Beispiel, wenn Männer sich breitbeinig in der U-Bahn irgendwo hinsetzen.
Mhm. Okay.
Beide Themen werden aber gleich behandelt. Mhm. Auf sozialen Netzwerken. Und dann regen sich Menschen über das eine Thema genauso auf wie über das andere. Mhm. Und ich finde, dadurch verwässert so eine Debatte. Das war ja eben genau auch das Problem bei der Black Lives Matter Bewegung, dass dann andere Minderheiten gesagt haben, ja und was ist mit uns oder was ist mit denen oder was ist damit, was ist das damit. Also dieser Whataboutism verwässert halt immer so eine Debatte und konzentriert sich nicht auf ein einzelnes Problem. Mhm. Und das ist eben so eine Sache, die sich, finde ich, gerade durch Social Media noch viel deutlicher verstärkt hat und dadurch eine gewisse oder diese gewisse Ernsthaftigkeit der Debatte irgendwie dem Ganzen rausnimmt. Mhm. Also wenn wir ernsthaft darüber diskutieren, dass Männer sich breitbeinig nicht irgendwo in der Öffentlichkeit hinsetzen sollen, wo ich mir denke, ja als Frau, was hält mich denn davon ab, mich ebenfalls breitbeinig irgendwo hinzusetzen? so what? Ich fühle mich dadurch nicht so getriggert. Mir ist es, das heißt egal, aber für mich hat das nicht dieselbe Relevanz wie eben das Thema Frauen in Vorständen. Mhm. So. Und indem man diese zwei Sachen miteinander vermischt, entsteht keine echte Problemlösung. Und auf Instagram merkt man das, finde ich, halt ganz, ganz häufig, dass sich viele auch über Dinge aufregen, die in meinen Augen zumindest nicht so eine hohe Relevanz haben. Mhm. Dem Einzelnen abzusprechen, dass er sich irgendwie wie auch immer hinsetzen darf, ist, finde ich, das eine. Das andere ist aber auch wirklich dafür zu kämpfen, dass es beispielsweise eine Frauenquote gibt, etc.
Das ist zum Beispiel ein Thema, was mich auch unfassbar umtreibt, weil es mich teilweise auch persönlich betrifft. Also ich habe das auch hier in dem Podcast schon mal gesagt. Ich will das jetzt auch niemandem wirklich vorwerfen, also ja doch schon vorwerfen, aber ich kann jetzt nicht sagen, ob es jetzt noch so wäre. Ich kann nur sagen, dass zum Beispiel in meiner Position meine Vorgängerin, sobald die ein Kind gekriegt haben, wurden die ersetzt. So, und hatten nicht die Möglichkeit, nach einem Jahr wieder zu kehren in diese Position. So als Beispiel, ne? Das ist jetzt so in meinem kleinen Rahmen. Und ich krieg's natürlich. Du beschäftigst dich dann mit dem Thema und kriegst mit, und bei mir ist das noch im kleinen Rahmen, weil wir sind jetzt nur ein Radiosender, aber geh mal in große Firmen und in noch größere Firmen, geh in Vorstände, dann müssen die das Mandat direkt ablegen, sobald sie ein Kind kriegen.
Genau.
Und da denke ich mir halt, nee, einfach
aber
nein.
Weißt du, aber worauf du ja gerade anspielst, ist ja die Geschichte mit Delia Lachance,
ja.
Die ja ihr Mandat abgeben.
Ja, aber ja, nicht die einzige war, nur da
doch,
war es jetzt öffentlich.
Nee, das lag unter anderem einfach daran, dass vorher dieses Problem gar nicht so sehr existierte, weil Frauen einfach vorher nicht so häufig in so Vorständen waren. Mhm. Also das ist ja so ein bisschen so das Perfide. Es ist dann erst aufgefallen, weil diese Problematik vorher durch diese Ungerechtigkeit, dass Frauen eben einfach nicht in Vorständen und in Aufsichtsräten sind, einfach vorher nicht aufgefallen ist. Nicht wirklich. Und durch Delia ist es halt eben aufgefallen, weil sie zu den ersten Frauen gehört, die es halt überhaupt so weit geschafft haben, so weit gebracht haben und einfach mal fast, also nicht im Alleingang, aber mitverantwortlich war, so ein Riesenunternehmen überhaupt an die Börse zu bringen. Mhm. Und ja, weil das bisher so wenig Frauen gelungen ist, gab es einfach diese Thematik vorher auch nicht so stark. Und da kommen wir auch schon zum Kern des Problems, dass überhaupt Frauen, also dass es uns vorher nicht aufgefallen ist, liegt ja einfach daran, dass so wenig Frauen in Aufsichtsräten und Vorständen sind und dass sie gar nicht vorher in diese hohen Positionen reinkommen,
wenn
sie nicht das Unternehmen gerade mal eben selbst gründen.
Ja, da beißt sich die Katze in den Schwanz, sagt
richtig.
Man so schön, ne? Ja, absolut.
Ich hatte nicht so mit Sprichwörtern.
Ich habe auch gerade dreimal überlegt, ob ich es jetzt falsch gesagt habe, aber ich glaube, es war richtig. Jetzt ist es ja so, du kommst oder du hast angefangen damals beim Bloggen in der Modewelt, die ja auch ja sehr viel Kritik bekommt, auch teilweise zu Recht.
Absolut zu Recht. Da gehöre ich ja auch immer zu denjenigen, die sie ja auch mitkritisieren. Das ist ja der Vorteil, wenn du quasi Teil des Systems bist, dann kannst du ja auch das System, zumindest kannst du es versuchen, das System zu ändern.
Hast du denn das Gefühl, es ändert sich was?
Ja, schon, sicherlich. Doch, es ändert sich eine Menge, aber es ändert sich sehr, sehr schleppend und ich befürchte, dass, also erstens, Mode wird sich, glaube ich, nicht mehr so entwickeln wie vor Corona.
Mhm.
Ich glaube, das Thema ist auch ein bisschen, also ich glaube, es ist nicht nur für mich durch, ich glaube, es ist auch für viele durch, einfach weil es die Mode nicht geschafft hat, in den letzten Jahren nachhaltiger zu sein, ressourcenfreundlicher zu sein und einfach. Ja, wir lebten halt in so einem krassen Überfluss, dass Mode auch nicht mehr so diese Begeisterung von früher in einem hervorruft. Also früher war es ja irgendwie noch so, du hast irgendwie so ein neues Teil gesehen und irgendwie war es geil und es war innovativ und ja, und selbst Virgil Abloh, ein bekannter Designer, meinte auch, also High Fashion is over. Mhm. So Vintage ist das New, das ist the new shit, also ist das neue Ding. Und so sehe ich es im Grunde auch. Also es gibt so viel Kleidung. Und was mich halt auch einfach während Corona vor allem auch so geärgert hat, war, naja, die Lager sind jetzt voll. Was machen wir mit der ganzen Kleidung? Bald kommen die neuen Sachen. Da müssen die alten irgendwie raus. Da muss Platz geschaffen werden. Und ich war so, seit wann ist eigentlich Mode so ein Wegwerfprodukt geworden?
Mhm.
Weil ein T-Shirt jetzt irgendwie in diesem Jahr angesagt ist, heißt es ja nicht, dass ich es in ein paar Monaten nicht mehr tragen kann, weil es irgendwie schlecht geworden ist oder sowas. Das ist ja nicht der Fall. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass Mode so langsam zum so Richtung, also sich auf natürliches Ende zu bewegt, zumindest Mode, wie wir es bisher kannten. Also Mode mit den ganzen großen, vor allem italienischen Modehäusern, die ja vor allem in letzter Zeit jetzt nicht unbedingt positiv aufgefallen sind. Also gerade die italienischen, aber auch übrigens die französischen, aber vor allem auch die italienischen Modehäuser, kann ich dir sagen, also da jagt wirklich ein Shitstorm den nächsten. Denk dann nur an hier den einen von Deutsche und Gabbana, ich weiß nicht, ob Deutsche oder Gabbana, einer von beiden auf jeden Fall, der dann sich irgendwie sehr rassistisch gegenüber Chinesen geäußert hat. Und ich war so, ist das eigentlich euer Ernst? Also es ist so, ach, keine Ahnung. Oder als vor kurzem, das ist jetzt ein französisches Modehaus, aber Louis Vuitton hatte dann ein oder zwei Tage nach dem Tod von George Floyd die großartige Idee, eine Kampagne mit ihrer Luxustasche zu starten, wo sie ausschließlich, und ich meine, da fing gerade das ganze Thema Black Lives Matter an, und ja, die haben halt auf jeden Fall diese Kampagne gestartet mit ausschließlich so blonden, weißen Girls, die dafür Werbung gemacht haben. Mhm. Man sich so fragt, ist das vielleicht das falsche Signal? Dann genau zu Zeiten dieser Bewegung, das dann irgendwie an den Start zu bringen. Und ich kann mir richtig, ich meine, ich stecke ja halt häufig auch in diesen ganzen Kommunikationsschleifen mit drin. Und da wird dann wirklich jemand gesessen haben und gesagt haben, wir müssen das auf jeden Fall heute publishen. Der Kunde will das so. Komme, was wolle, das muss heute online gehen. Und alle blonden, weißen Influencer-Mädchen, die alle irgendwie mehr oder weniger gleich aussehen, no offense, aber weiß, was für ein Typ Influencer ich meine, posten alle am selben Tag, wo es eigentlich um das Thema Black Lives Matter geht und alle sagen, okay, hier, wir widmen unser Social Media ernsthaften Themen, schwarzen Themen, kamen die an mit so, hey, und das ist das neue Modell von Louis Vuitton. Schwierig.
Absolut schwierig. Absolut schwierig. Also ich glaube, Werbung im Allgemeinen, ne? Also nicht nur Mode, sondern Werbung im Allgemeinen.
Voll, aber da musst du irgendwie auch als Influencer auch Balls haben und sagen, schön und gut, dann trete ich von dieser Kampagne zurück. Das Letzte, was ich jetzt machen werde, ist da jetzt diese Tasche irgendwie zu promoten. Das kann ich nicht machen. Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht richtig. Das entspricht nicht meinen Wertvorstellungen.
Und das ist was sehr Schönes, ne? Dieses wirklich zu checken, sind das meine Wertvorstellungen? Stehe ich dahinter oder
nicht? Ist es gerade angebracht?
Oder lasse ich mich ja von Geld oder Ähnlichem treiben? Ne?
Ja.
Aber das ist ein wichtiger Hinweis, wo ich auch immer so ein bisschen Sorge habe, ob das gerade dann auch so die Jugend und so weiter wirklich ja, unterscheiden kann. Ne? Wer ist da geldgetrieben und wer nicht?
Glaub mir, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Jugend von heute, also Generation Z, die Zoomer, wie ich letztens gelernt habe, die verstehen das, glaube ich, sehr, sehr gut. Ich habe heute sogar noch lustigerweise eine Statistik gelesen, dass sich jeder fünfte Zoomer seinen Social-Media-Konsum einschränkt, weil er merkt, dass das für ihn Folgen für die Psyche hat und weil er ja auch Konzerne nicht unterstützen will, also große Konzerne. Also ich glaube, die Generation Z ist deutlich mehr, ich sag mal, woke, als unsere Generation teilweise. Also ich muss sagen, ich halte sehr, sehr viel aktuell von der Generation Z. Ich war schon sehr häufig sehr positiv überrascht, auch über ihr politisches Engagement. Weil ganz ehrlich, als ich damals zur Schule ging, ich bin nicht jeden Freitag demonstrieren gegangen.
Nee, und das ist ja Wahnsinn. Das kam ja jetzt auch in der einen Studie raus, dass die sich immer mehr engagieren, dass sie sich auch mehr für die Themen interessieren und dass sie vor allem sich die Werte wieder verschieben, ne? Familie ist wieder wichtiger, das, was mittlerweile ja schon verflucht wird, Work-Life-Balance, ne? Also Unternehmen hassen das natürlich, aber auch da, ne, dass sich das einfach wieder in ein gesundes Maß schiebt und die Familie einfach viel mehr gewertschätzt wird, mehr unterstützt wird und so weiter. Das sind ja alles Sachen, die jetzt bei der Generation viel, viel, viel mehr Gewicht haben, was eine fabelhafte Entwicklung ist. Und als diese Studie rauskam, ich dachte wirklich, ich lese nicht richtig. Alle großen Zeitungen haben das nur negativ kommentiert. Es waren nur Überschriften wie Generation Spaß befreit und was weiß ich nicht alles. Und ich habe das gelesen und dachte mir, what the fuck?
Ja, so voll. So ging es mir auch. Ich verstehe nicht, wie man, aber ich glaube, das sind dann, ich meine, man muss ja auch überlegen, welche Menschen sind es, die diese großen Zeitungen eben bespielen mit Inhalt? Und das sind dann halt meistens so Boomer, die verstehen das alles irgendwie nicht so richtig und die verfluchen nach wie vor die Digitalisierung. Haben sie jetzt so ein bisschen für sich entdeckt, weil sie so denken, ah ja, hat ja doch Vorteile, online zu sein. Und da kann ich ja meine Zoom-Calls irgendwie besser handhaben und guck mal, jetzt habe ich mir noch einen lustigen Hintergrund gebastelt. So, und die Generation Z ist da natürlich viel, viel weiter. Ich gucke gerade, hier, darf ich mal kurz was vorlesen?
Ja.
In den vergangenen 12 Monaten hat weltweit rund jeder Fünfte zwischen 18 und 24 Jahren Facebook, Instagram und Co. den Rücken gekehrt. Jeder Fünfte. Und das war eine Umfrage der Medienagentur Dentsu Aegis Network. Und ja, es wurden halt eben 5000 Menschen befragt und die gaben als Grund für den Austritt aus sozialen Netzwerken vor allem die unerlaubte Nutzung von Daten an. Mhm. Was ich krass finde, dass junge Menschen sich eben so intensiv bereits mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und ja, sie befürchten auch einen negativen Effekt auf die eigene Psyche, was du und ich wahrscheinlich auch unterschreiben können.
Absolut.
Und deswegen haben rund 17% der Beteiligten ihre Accounts im letzten Jahr deaktiviert. Hm. Vor allem in Europa und ja, da vor allem in Finnland. Also ich glaube, die Generation Z wird auf jeden Fall eine sein, die ist wirklich, die hat's faustdick hinter den Ohren, sage ich dir. Ich glaube an die Generation, genau. Ja. Ich bin da voller Hoffnung.
Sehr gut. Was würdest du vielleicht auch nochmal so ein bisschen aus deiner Sicht mitsingen?
Singen kann ich nicht. Ganz ehrlich. Übrigens, als Sängerin habe ich mich nie gesehen. Also auch bei damals in der Schule, wenn die Leute gesagt haben, ich werde Sängerin. Ich wusste, dieser Berufswunsch, der trifft für mich nicht zu.
Es war bei mir anders. Ich war so naiv. Ne? Ich dachte, ich habe sogar Gesangsunterricht genommen. Oh. Ich hatte eine Gesangslehrerin, die irgendwann gesagt hat, also mittlerweile beherrschst du das Handwerk, aber du hast einfach kein Talent.
Ja.
Das war schon hart, aber...
Das hat mir meine Mutter früher gesagt, sehr früh. Und dann wusste ich, okay, wenn die eigene Mama einem das sagt, dann wird da wahrscheinlich auch was dran sein.
Ja, eigentlich wollte ich aber darauf hinaus, vor meinem Versprecher, was du so mitgeben würdest, was so auch deine Werte sind, die du ja auch vertrittst und die du auch öffentlich vertrittst und wofür du stehst ein bisschen. Weil ich glaube, dass das Werte sind, die wichtig sind in unserer Gesellschaft.
Freiheit, Gleichheit, ja.
Und auch mehr Miteinander, oder? Wieder viel mehr Miteinander.
Miteinander sowieso. Verständnis ist ganz, ganz wichtig. Aber das Wichtigste ist mir halt wirklich, dass Menschen gleichberechtigt behandelt werden. Gleichberechtigung ist mir wirklich ein sehr, sehr wichtiges Anliegen. Dass Menschen nicht diskriminiert werden. Weder aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Religionszugehörigkeit, ihrer Sexualität, ihres Geschlechts. Also all das verurteile ich. Und ja, dass wir halt in Freiheit leben können. Und das sind so die Punkte, die mir mit am wichtigsten sind. Und darauf aufbauend, würde ich sagen, liegen meine Werte zugrunde und natürlich, das ist jetzt ein bisschen davon abgekoppelt, eben, dass wir schauen, dass wir als Menschheit auch in ein paar Jahren friedlich miteinander leben können, was halt natürlich nur dann gelingt und da kommt natürlich auch wieder Gleichheit und Freiheit, beziehungsweise eben der Grundsatz, dass meine Freiheit dort aufhört, wo sie die Freiheit anderer einschränkt, ist halt eben, dass wir möglichst ressourcenschonend leben und ja eben auch auf Nachhaltigkeit setzen und auf ja grüneren Lifestyle und einfach an jeder individuell auch an seinem ökologischen Fußabdruck arbeitet. Aber auch das alles bringt nichts, wenn die Politik nicht mitgeht, weil die immer noch der wichtigste Faktor ist, um wirklich dafür zu sorgen, dass wir in einer nachhaltigen Gesellschaft leben. Genau, aber das sind so die Themen, die mich mit am meisten bewegen und anspornen.
Das ist sehr, sehr gut und ich finde es sehr schön, dass du die auch öffentlich vertrittst und dass du da, wie du schon selber auch sagst, ne, dich sehr informierst und wirklich auch fundiert auftrittst. Das ist, glaube ich, super wichtig.
Total. Am Ende gilt immer noch der Spruch, Wissen ist Macht. Und das, ich weiß nicht, mir wurde das sehr, sehr früh beigebracht. damals wirklich noch von meiner Mutter, die gesagt hat, du musst, Mascha, du bist sehr, sehr schön. Das wird immer dein Vorteil und immer dein Nachteil sein. Du musst aber auch an dir arbeiten. Und es reicht nicht, wenn du gut aussiehst, sondern du musst auch was im Kopf haben. Und wahre Macht liegt im Wissen.
Sehr schön.
Daran habe ich mich immer gehalten.
Und das sind sehr, sehr schöne Abschlussworte. Wir sind nämlich schon bei fast einer Stunde.
Okay, okay. So viel zu meiner halben Stunde. Du, aber ich habe dir ja gesagt,
kannst ja ein bisschen was rausschneiden.
Von vornherein, ich glaube, wir haben viel zu reden und es gibt wichtige Themen. Und ich finde sehr, sehr schön, dass wir leider nur einen Teil davon besprochen haben. Und ich freue mich total, dass du da warst.
Danke dir. Ich habe mich auch sehr gefreut.
Hattest.
Danke für die Einladung und ich hoffe, bis bald.
Das hoffe ich auch.
Lass die anderen einfach labern und sei so, wie du bist.
Sei so, wie du bist. Ein Original Kiss FM Podcast. Alle Folgen auf kissfm.de und überall, wo es Podcasts gibt. Kiss FM.